Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich darf heute im Büro von Wünsch und Stömer sein. Wir sind hier mitten in Gostenhof und ich bin zu Besuch bei Lou und Eva. Die beiden sind IllustratorInnen, GrafikerInnen und AutorInnen aus Nürnberg, die sich seit ganz vielen Jahren als Team mit sehr vielen verschiedenen Themen beschäftigen, eine ganz, ganz besondere Arbeitsweise haben, und darüber möchte ich heute im Podcast sprechen und ich bin schon sehr gespannt auf ihre Sichtweise. Was ich schon mal anteasern kann, ist, dass die beiden extrem erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Ihre Arbeit ist jetzt ganz zuletzt gekrönt worden mit dem World Illustration Award von 2025. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wann habt ihr beiden euch denn kennengelernt?
Eigentlich sind wir Luftlinie 3 Kilometer voneinander aufgewachsen in Wendelstein. Das ist ein Vorort von Nürnberg. Und wir kannten uns quasi aus dem Bus, der Wendelstein und die Stadt verbindet, der 603er nach Langwasser. Und wir haben uns aber immer nur so zugenickt. Also wir wussten, wer wir sind, aber ich würde nicht sagen, dass wir uns richtig kannten. Und dann haben wir uns am ersten Tag des Bachelorstudiums kennengelernt.
Bei der Eignungsprüfung, da haben wir uns nebeneinander gesetzt. Und da ist es ja auch gut, wenn man jemanden schon kennt. Und diese Eignungsprüfung geht dann 3 Tage. Und die haben wir miteinander verbracht und dann natürlich auch beide gehofft, dass wir in diesen Studiengang reinkommen. Und das hat dann geklappt. Und so hat unser gemeinsames Studium begonnen, indem wir dann auch relativ schnell angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, zum einen, weil wir uns gut verstanden haben, und zum anderen auch, weil wir gemerkt haben, dass wir, was die Ästhetik angeht, ähnliche Dinge gut finden und auch relativ ähnlich zeichnen.
Genau, dazu muss man sagen, wir haben in Nürnberg an der Technischen Hochschule Design studiert. Und das war der Kommunikationsdesign-Studiengang.
Das heißt, ihr habt schon von Anfang an dann gemerkt, dass ihr so ein Gespür auch füreinander habt. Wie hat sich das denn entwickelt?
Ich glaube, dieses Gespür ist, glaube ich, zum einen, was Eva gesagt hat, ziemlich schnell aufgefallen, vor allem dadurch, dass uns dieselben Dinge angesprochen haben, visuell. Und ich glaube, das Gespür für die eigene Arbeit oder wie wir zusammenarbeiten und was wir von der Arbeit erwarten, ergab sich dann einfach aus diesem, okay, wir machen dieses Buchprojekt im ersten Semester über Schriftarten einfach zusammen. Also so dieses zu probieren, Dinge nicht alleine zu machen, sondern eben gleich mit irgendwie dem, eigentlich nur dem Punkt der Teamarbeit zu starten und zu gucken, was rauskommt. Das hat es dann aufgenommen und, glaube ich, dann erst geschult über die Zeit hinweg, dieses Gespür dann dafür. Es hat einfach irgendwie, wir hatten ähnliche Vorstellungen vom Endprodukt, glaube ich. Und den Rest haben wir dann irgendwie so hingedreht.
Ja, und ich glaube auch diese Idee von, was wäre eigentlich, wenn wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen im Studium, weil man ja oft dann Arbeiten vergleicht, wer hat das jetzt gut gemacht oder wer schlechter, sondern was passiert, wenn man sich zusammenschließt. Das war damals noch sehr ungewöhnlich. Oder wir waren die Einzigen, die das gemacht haben in unserem Semester. Es war aber erlaubt und wurde dann auch gefördert.
Ja.
Und hat sich dann als sehr produktiv erwiesen.
Das heißt, ihr habt von Anfang an Projekte gemeinsam gemacht?
Ja. Und ich weiß noch, in der Schule war das, glaube ich, eher was betrachtet wurde, als man macht es sich irgendwie einfach, weil man die Arbeit dann teilen kann. Und ich weiß noch, so Teams waren irgendwie eher so betrachtet als etwa, was man so, naja gut, dann machen die das zusammen und dann haben die irgendwie beide weniger zu tun. Im Studium war das anders. Es war irgendwie, vor allem hat es mehr Spaß gemacht und dann schafft man zu zweit auch mehr. Genau, und irgendwie ging das voll.
Und dann hat sich das alles natürlich auf die Bachelorarbeit hin bewegt. Und da hatten wir dann auch vor, eine gemeinsame Bachelorarbeit zu machen, was zu dem Zeitpunkt auch noch neu war. Und da ist dann unser erstes Buch entstanden. Das heißt Ebbe und Blut, beschäftigt sich mit dem Menstruationszyklus und war damals für uns so ein ganz wichtiges, auch persönliches Projekt, weil wir uns zu der Zeit viel über den eigenen Zyklus informiert haben oder nachgelesen haben, uns ausgetauscht haben und vor allem gemerkt haben, dass wir ganz viel darüber nicht wissen, dass auch in unserem Umfeld die meisten nichts wissen, vor allem auch männliche Personen, absolut lost sind mit diesem Thema. Und so saßen wir dann zusammen, ich glaube sogar im Café des Bildungszentrums und haben da diese Idee besiegelt oder uns die Hand draufgegeben.
Wir machen das jetzt. Ja.
Ihr seid dann auch sehr gut befreundet gewesen oder immer noch seid sehr gut befreundet. Wie ist es denn, so eng befreundet zu sein und gleichzeitig jeden Tag zusammen zu arbeiten?
Also wenn ich versuche, das von weit außerhalb zu betrachten, dann ist es, glaube ich, die absolute Traumvorstellung. Und gleichzeitig ist es die an uns am häufigsten gerichtete Frage, ist, streitet ihr manchmal oder wie ist es, also eigentlich schon mit so einer negativen Konnotation, einer Person, die man privat aufsucht und die eine gute Freundin von einem ist, auch beruflich zu treffen und dann da diese, ja, manchmal eher konfliktbehafteten Dinge irgendwie miteinander zu teilen oder auszutragen. Das heißt, wir werden ständig eigentlich darauf angesprochen, dass das ja ein gefahrvolles Miteinander zu sein scheint, Privates und Berufliches zu verknüpfen.
Vor allem als zwei Frauen, die ja sowieso immer in Konkurrenz stehen.
Genau, da muss man irre aufpassen. Genau. Und die Innensicht ist das krasse Gegenteil von dieser Gefahr. Also ich stelle das vielleicht, dass es was Persönliches, ich glaube aber eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eine Form von zugewandt sein auf all jenen Ebenen. Wir können Konflikte austragen und manchmal machen wir das. Wir sind selten unterschiedlicher Meinung und wenn, dann diskutieren wir einfach darüber und dann passt das. Aber es ist die Verknüpfung aus meiner Sicht schönsten Dingen. Man kann berufliche Perspektiven miteinander verknüpfen, irgendwie gewisse Träume oder Ziele miteinander teilen. Alles, was so pathetisch das klingt, irgendwie, wo man zurückstecken muss oder Probleme erlebt, das teilt sich auch besser auf, wenn man das nicht alleine verkraften muss. Dann macht es total viel Freude. So, heute Morgen haben wir uns für um 10 hier zum Kaffeetrinken verabredet und das ist eigentlich jeden Morgen dann so, reden wir eine halbe Stunde erstmal darüber, was gestern zwischen 18 und 0 Uhr noch passiert ist. Also es ist sehr schön und überhaupt nicht, ich finde es nicht gefahrvoll.
Ja, geht mir auch so. Also ich habe dadurch, glaube ich, jeden Tag freue ich mich sehr aufs Büro und habe einen, ja, einfach meine beste Freundin jeden Tag gegenüber, was ich auch voll besonders finde, weil viele Leute sieht man ja im Alltag gar nicht so viel. Ich glaube, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander durch die Arbeit natürlich, aber schaffen es auch immer wieder ins Private ausschließlich so zu gehen. Mhm. Also wir reden nicht die ganze Zeit über die Arbeit, sondern können das gut abwechseln und das genieße ich auch voll, dass das beides geht nebeneinander.
Ja, es geht mir auch so.
Was würdet ihr sagen, wer ihr seid? Was macht euch so aus?
Einzeln oder zusammen?
Wie ihr wollt. Wenn man das voneinander trennen kann, auch gerne einzeln, ansonsten auch beides zusammen.
Was macht uns aus?
Ich würde sagen, wir sind, oder unser Berufsfeld besteht aus verschiedenen Disziplinen, die wir miteinander verbinden. Also wir sind zum einen Illustratorinnen, aber auch Grafikdesignerinnen, Autorinnen. Wir unterrichten auch. Und so setzt sich das alles eben aus diesen verschiedenen Komponenten zusammen und wird dadurch sehr vielfältig und flexibel. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass sich unser Berufsalltag und dadurch auch wahrscheinlich unsere Persönlichkeit immer wieder weiterentwickelt, dadurch, dass das nicht so stehen bleibt, was wir machen. Man kann natürlich irgendwie erkennen, dass bestimmte Arbeiten von uns sind oder wir uns immer wieder mit ähnlich relevanten Themen beschäftigen, aber es ist offen in die Zukunft gerichtet.
Das stimmt, das würde ich, glaube ich, auch sagen, dass es zwischen uns auch so eine bestimmte Form von ständiger, gegenseitiger, so einer Motivation gibt, also so ein Hin- und Herspielen von Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Wir sind sehr begeisterungsfähig für neue Themen, neue Sachen. Und ich glaube, das ergibt sich auch aus diesem Miteinander so arg. Also die eine wirft irgendwie was rein, ein Thema, die andere sagt was dazu. Man liest sich vielleicht gemeinsam was durch oder sieht sich was an. Also es geht dann so auf der inhaltlichen und auf der visuellen Ebene so, oh ja, okay, das ist cool. Okay, was gibt's da noch? Und dann ist es so eine Weiterentwicklung davon. Und dann bauen wir in diesem Miteinander oder in diesem Hin und Her eigentlich dann schon so eine Idee auf. Und wir haben dann beide so Bock, dass es auch so ein bisschen, also so, wir trennen manchmal so Aufträge in, das sind Dinge, die wir tatsächlich machen wollen, so thematische, absolute Interessenspunkte, die uns gerade irgendwie gefallen. Und dann gibt es aber Sachen, die machen wir natürlich auch gerne, aber da geht es dann eher darum, Aufträge abzuwickeln, die einfach auch Kohle in die Kassen spülen, damit wir die Themen oder die Dinge, die uns dann gerade besonders interessieren, auf der anderen Seite besser machen können. Und dann treiben wir uns manchmal, es gibt so Tage, da sind so, okay, jetzt machen wir das noch fertig und dann machen wir das noch fertig. Und damit wir dann irgendwie das machen können, was wir uns gerade ausgedacht haben, was irgendwie voll interessant wäre. Und so finde ich auch, dass es so eine ständige Weiterentwicklung aber aus uns beiden heraus gibt. So alleine, glaube ich, wäre ich viel langsamer oder hätte, glaube ich, auch gar nicht so viel Lust darauf. Und zu zweit habe ich auch in der Rückschau das Gefühl, wir schaffen einfach so viel Unterschiedliches dann viel schneller. Und deshalb sind so viele Dinge möglich. Und diese Vielfalt ist, glaube ich, die, die uns wahrscheinlich da dann so ausmacht.
Und ich würde noch sagen, dass wir beide auf eine ähnliche Art pragmatisch oft agieren, dass wir uns nicht so viele Gedanken darüber machen, was jetzt die Probleme vielleicht gerade an der Sache sind, sondern eher so konstruktiv weiter pushen in dem Projekt und dann ganz am Ende nochmal so einen halben Tag Perfektionismus dranlegen, wo wir beide nochmal sagen, Moment, warte mal, lass es nochmal angucken, so ganz passt es doch nicht, also das würde ich sagen, passiert eigentlich regelmäßig.
Das stimmt. Und wir hängen, wenn man jetzt die einzelnen Personen darin betrachtet, wir arbeiten die meisten Aufträge mittlerweile, arbeiten wir zu zweit. Aber es gibt hin und wieder Dinge aus der Vergangenheit, die wir als Solo-Selbstständige bearbeiten. Das wird immer weniger, weil wir die meisten Dinge einfach in die GbR dann einbringen und zu zweit bearbeiten. Manchmal gibt es das aber. Und da ist voll interessant, dass wir auf eine ähnliche Art und Weise überhaupt nicht an unserem eigenen Bild hängen. Also ich bin so völlig, okay, jetzt das habe ich gezeichnet und das ist meistens mittelmäßig, manchmal finde ich es okayer. Und ich finde immer, dass es besser wird, wenn Eva damit noch zu tun hat. Wahrscheinlich auch aus der Perspektive, dass ich da einen Schritt zurück machen kann und das, was sie macht, anders bewerten kann als mein eigenes Bild. Aber das ist so voll in uns beide, glaube ich, eingesunken oder ist wahrscheinlich auch einfach schon immer so. Es ist uns dann nicht so wichtig, was aus uns selbst herauskommt, sondern es ist immer irgendwie besser, wenn wir es zu zweit bearbeiten.
Würde ich auch sagen. Man kann es dann mehr wertschätzen, das Ergebnis, wenn noch was von der anderen mit drin steckt. Und dann auch wirklich zufrieden sein mit einer Illustration zum Beispiel. Mir ist ganz oft so, wenn ich, oder oft passiert das natürlich nicht, aber wenn ich mal einen Auftrag alleine abwickle, dann bin ich am Ende gar nicht so zufrieden.
Ja, ich auch nicht.
Stimmt. Aber mach's dann eben fertig, aber freue mich gar nicht so sehr drüber, weil ich es nicht teilen kann. Oder klar können wir es auch miteinander teilen, aber es ist nicht so, dass ich da so eine große Freude empfinde, wie wenn wir das gemeinsam gemacht haben.
Ja.
Diese gemeinsame Arbeitsweise ist ja schon was sehr, sehr Besonderes, vor allem im Design- und Kunstfeld, würde ich jetzt behaupten, weil da ging's vor allem historisch gesehen ja immer sehr viel um irgendwie so ein künstlerisches Genie, das ganz allein Meisterwerke erstellt und das kommt nur aus dieser einen Person heraus. Und jetzt stellt ihr das so krass auf den Kopf und findet da das Positive in der Gemeinschaft. Wie kommt es denn an bei eurem Umfeld?
Gemischt, also ich denke, so die Historie in der Illustration oder im Grafikdesign ist auf jeden Fall, wie du sie gerade geschildert hast, so, es gibt die Quelle der guten Idee und die ist allein gestellt und stellt sich aber auch dann im Ergebnis alleine als Quelle auf. Das gibt's bei uns ja nicht. Und der Reflex von außen ist ganz oft die Frage, wer jetzt was gemacht hat. Also alle sind schon begeistert dann irgendwie, weil, also auf Lesungen ist mir das aufgefallen, wir hatten jetzt dieses Jahr einfach viele Lesungen mit unserem aktuellen Buch und dann sitzen wir da immer zu zweit und beantworten Fragen und unsere Namen stehen aber auch beide auf dem Cover des Buches und es gibt eigentlich bei jedem Termin gab es mindestens einmal die Frage, wer nun die Illustratorin ist und wer die Autorin und ob wir sagen können, wer welche Illustration gemacht hat, also auf Seite 200 die und auf Seite 203 Eva. Also der Reflex, das teilen zu wollen, um zu verstehen, wie das geht, den gibt es immer. Und dann gibt es aber die Faszination, wenn wir sagen, hey, wir können das selber nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß überhaupt nicht mehr, welchen Absatz ich geschrieben habe und welchen Eva, weil wir in diesem ja auch über die Jahre hinweg sich entwickelnden Ping-Pong-Verfahren echt beide an Formulierungen beteiligt sind und beide an Illustrationen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was gemalt hat. Ich weiß nicht mehr, wer was geschrieben hat. Und dann ist die Reaktion darauf immer positiv. Also es gibt, das gibt es nicht, dass irgendwer sagt, das ist dadurch irgendwie schlechter oder irgendwie unverständlich. Aber der Reflex ist da, das trennen zu wollen, weil es, glaube ich, auch einfach sehr untypisch ist.
Wie funktioniert es denn, euer alltägliches Arbeiten? Ihr habt mal so schön gesagt, es entsteht aus 4 Händen und 2 Köpfen alles zusammengeworfen. Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt ihr gemeinsam an einem Blatt oder an einem Text oder passiert es in so einem Hin und Her?
Ich glaube, ursprünglich hat es angefangen mit den Collagearbeiten, die wir gemacht haben, einfach weil man da durch die Technik Dinge aneinander kleben kann. Eine kann anfangen, die andere fügt was hinzu. Und so entsteht ein Bild, wo man am Ende nicht mehr sehen kann, wer was gemacht hat. Und das hat sehr gut funktioniert. Und mittlerweile hat sich das aber nicht nur in der Illustration weiterentwickelt, sondern natürlich auch im Text. Da funktioniert das ganz ähnlich. Also man kann sich das auch so vorstellen. Luisa fängt zum Beispiel an, einen Text zu schreiben, gibt ihn mir, ich überarbeite den und gebe ihn ihr wieder zurück. Und dann fügt sie wieder was hinzu, bis am Ende ein Text entsteht, den wir ganz gut finden. Und mittlerweile haben wir versucht, auch in der Zeichnung uns zu verbinden. Also eine fängt an zu zeichnen, die andere nimmt wieder was weg davon oder malt drüber. Und so entstehen ganz viele Schichten. Und wir arbeiten schon auf einem Blatt. Also das Blatt hat natürlich dann eine von uns und gibt es der andere. Wir sitzen jetzt nicht gemeinsam davor, sondern es ist ja sehr spannend auch, wenn man was bekommt, womit man nicht rechnet, dann irgendwas damit macht, es zurückgibt und dadurch bleibt es einfach sehr aufregend, finde ich, diese ganze Arbeitsweise und auch sehr wertschätzend, weil ich habe nie das Gefühl, dass es schlechter wird, wenn ich es Luisa gebe, sondern meistens bin ich froh oder sag: Oh Gott, kannst du mich retten? Ich habe hier irgendwas einfach gemacht und es entlastet natürlich auch, weil man einfach was machen kann, was dann jemand anderes nochmal verändern wird.
Mhm, genau. Es gibt ja dann in der Illustration oder in der Kunst immer so diesen ganz berühmten Augenblick oder diese zwei eigentlich, zum einen mit dem weißen Blatt Papier umzugehen, also dem Moment, wo noch nichts da ist. Da erkenne ich bei uns Unterschiede. Da bin ich zum Beispiel relativ schlecht da drin, so einen Anfang zu finden. Eva ist da sehr schnell und sehr gut und das macht sie dann einfach und gibt es an mich weiter so. Das heißt, dieser erste Moment, dieses überhaupt was aufs Papier zu bringen, wird dann von Eva schon überbrückt in dem Fall. Und dann gibt es meistens im Verlauf von so einer Illustration den Moment, in dem man irgendwie die Lust daran verliert. Und würde man, glaube ich, alleine arbeiten oder die Motivation oder man überkommt bestimmte Punkte der Frustration einfach nicht alleine. Und dann würde ich das manchmal wahrscheinlich einfach nie wieder anfassen und würde aufgeben. Und in dem Moment kann ich es an sie weitergeben. Das heißt, sie rettet mich ein zweites Mal über diesen, ja, typischen Prozess eigentlich auch. Und so macht es einfach, glaube ich, unterm Strich viel mehr Spaß. Es ist einfach viel lustiger. Es macht Spaß. Genau, es ist spannend, wie du sagst. Man weiß irgendwie nicht, was man zurückbekommt. Und meistens ist es aber voll gut. Und dann setzt man was drauf. Oder das, was du machst, kommt dann an mich zurück. Und ich habe dann plötzlich eine weitere Idee. Also ich kann was draufsetzen. Das, was sie gemacht hat, löst irgendwas in mir aus und so. Und dadurch, dass wir uns meistens dabei auch gegenüber sitzen oder eben nebeneinander, sprechen wir dann darüber oder auch nicht, sprechen über irgendwas anderes. Und dann ist es so ein immerwährender Kreislauf irgendwie. Dazu muss man sagen, das funktioniert analog. Also wenn wir mit Stift und Papier oder Farben und tatsächlichem Papier arbeiten, das machen wir aber nur noch relativ selten. Meistens sind es digitale Zeichnungen. Und dann können wir die uns tatsächlich als Dateien hin und her reichen. Und genau.
Ihr habt es vorher schon ganz kurz angesprochen. Euer allererstes dann veröffentlichtes Buchprojekt war eure Bachelorarbeit zu Ebbe und Blut. Da geht es um Menstruation. Ich hatte das damals, als das rausgekommen ist. Es war vor 10 Jahren und kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie viele Lichter mir da aufgegangen sind. Also ich habe da ganz viele Sachen mit aufgedeckt, die mir damals, obwohl ich quasi schon 20 Jahre alt war, überhaupt noch nicht klar war, was in meinem Körper passiert, was es überhaupt alles für verschiedene Teile gibt. Wie seid ihr denn damals auf das Thema gekommen und warum war euch das so wichtig, das umzusetzen?
Ich glaube, dass die Arbeit an Ebbe und Blut steht ein bisschen stellvertretend dazu, was sich dann weiterentwickelt hat oder was wir heute noch so als unsere Arbeit begreifen, und zwar die, dass man total gut Gestaltungsarbeit und inhaltliche Arbeit verknüpfen kann, um sie zu irgendwas zu machen, was letzten Endes sowohl über die Achse der Visualität wie über die Achse des Inhaltes oder des Textes eine andere Zielgruppe erreicht. Und das war bei uns in Bezug auf die Menstruation, den Zyklus oder ganz grob irgendwie den weiblich gelesenen Körper, etwas, wo wir gemerkt haben, wir wissen erstmal bei uns angefangen viel zu wenig Bescheid darüber, was eigentlich passiert. Also wir waren damals ja auch irgendwie Mitte 20 wahrscheinlich beide und haben gemerkt, okay, wir haben irgendwie unsere Menstruation und wir nehmen Schmerztabletten, weil es wehtut, und irgendwie haben wir überhaupt keine Ahnung, wieso eigentlich und was genau passiert und wie man damit umgehen kann. Und es war schwer, darüber ins Gespräch zu kommen. Unter Freundinnen ja, aber es war irgendwie klar, wir wissen alle nicht genug. Und dann haben wir so den Blick nach außen gewagt und es war relativ schnell klar, okay, es sind nicht nur wir, sondern es geht ganz, ganz vielen so, dass irgendwie das ist super schambehaftet alles gewesen. Keiner wusste irgendwie mehr darüber zu sagen, als dass das halt bei Frauen so ist und dass man das vielleicht aber auch einfach eher verschweigt, als darüber spricht. Und wenn, dann auch nur unter weiblichen Personen, weil es irgendwie eklig ist. Also es gab so eine ganz große Verschränkung aus, okay, hier wird irgendwas gedeckelt und wir wollen das nicht mehr. Und wie klug wäre es eigentlich, ein Buch zu machen tatsächlich? Also das Medium spielt ja schon eine Rolle, mit dem man sich länger beschäftigen kann, dass man auf eine Art zu Hause einfach hinlegen kann oder in die Läden legen. Das war ja damals noch nicht so klar, dass das wirklich funktioniert. Aber etwas, was nicht so aussieht, als sollte man sich nicht damit beschäftigen, sondern diese Gestaltung war total wichtig und der Einstiegsgedanke dazu, hey, hier liegt was, das betrifft dich und uns und irgendwie alle, schau es dir an, schäm dich nicht dafür und dieses Buch ist irgendwie gut gestaltet und du musst es nicht unterm Bett verstecken. Das war der erste Gedanke, glaube ich.
Ich glaube, es war auch der Moment, in dem viele aus unserem Freundinnenkreis gerade die Pille abgesetzt haben, nach ganz vielen Jahren. Und dann zum ersten Mal mit dieser Körperlichkeit richtig konfrontiert worden sind, weil eben alles nicht mehr so geregelt abläuft oder also diese scheinbare Regelmäßigkeit durch die Pille natürlich chemisch produziert ist und man dann den Körper nochmal anders wahrnimmt, vielleicht auch darauf wartet, dass sich das wieder einstellt und dann viele Fragen aufkommen. Vielleicht, wie kann man auch verhüten ohne die Pille oder welche Themen kommen da auch mit ins Spiel? Und das war dann für uns beide, glaube ich, auch was wir uns selber beibringen wollten, aber auch was wir anderen auch natürlich offenlegen wollten, dass es da ganz viel Information gibt, die einem auch eine Sicherheit geben kann mit dem eigenen Körper und auch mit den eigenen, ja, Befindlichkeiten, die vielleicht auch unangenehm sind.
Ja, und eine Selbstbestimmung auch. Also ich weiß noch, dass ich bei etlichen Frauenärztinnen war und irgendwie über Probleme berichtet habe, über Schmerzen während meiner Menstruation und irgendwie hieß es dann immer, naja, es gibt zwei Möglichkeiten, die eine heißt Ibuprofen und die andere heißt die Antibabypille. Also es hat mir dann auch irgendwann Informationen in die Hand gegeben, zu sagen, hey, irgendwie bräuchte ich mehr als diese zwei Möglichkeiten und das gibt einem irgendwie, ja, in einem bestimmten Rahmen Selbstermächtigung, zu sagen, nee, so will ich es einfach nicht und das will ich mir nicht sagen lassen und überhaupt will ich eigentlich ganz laut darüber sprechen. Und das war bei Ebbe und Blut, obwohl wir, wann haben wir damit angefangen? 2014, 2015 haben wir damit angefangen, dazu zu recherchieren. Und dann ist dieses Buch eben erst unsere Bachelorarbeit an der Designfakultät gewesen und letztlich dann erschienen ein Jahr später beim Greffe und Unser Verlag. Und wir haben dann bestimmt ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr so Pressearbeit dazu gemacht. Und ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war ein Riesending, dass zwei Personen im Fernsehen oder im Radio oder sonst irgendwo über die Menstruation gesprochen haben. Das war damals absolutes Ultra-Tabu. Also es wurde gleichgesetzt mit dem Roman von Charlotte Roche, wie hieß der noch?
Feuchtgebiete.
Genau, also so absolut skandalös. Genau. So, uns wurde den Sender weiß ich nicht mehr, aber wir hatten sehr, sehr lange, sehr strenge Vorgespräche, bevor wir irgendwo eingeladen wurden, um Interviews zu geben, was wir sagen sollen, was wir bitte nicht sagen sollen, dass das irgendwie eklig ist, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden. Und daran zeigte sich, was das für eine Zeit damals war und auf welches Klima oder auf welchen Boden dieses Buch dann auch irgendwie gefallen ist. Das war irgendwie total spannend zu sehen. Dadurch war auch klar, irgendwie ist es notwendig. Ich weiß noch, dass in den Werbeclips für Binden und Tampons war damals das Blut blau dargestellt. Das ist, glaube ich, jetzt ganz anders. Aber damals war das so, nee, auf gar keinen Fall stellen wir das so dar, wie es ist. Das ist irgendwie peinlich. Und in dieses, ja, das ist uns irgendwie auch begegnet, ganz viel in diesen Jahren.
Ich habe auch letztens mal in unser Archiv geguckt von den ganzen Zeitungsartikeln, die damals erschienen sind. Und wir wurden dann natürlich auch als zwei junge Frauen extrem vermarktet mit diesem Thema. Ich weiß noch, es gab irgendeine Überschrift, die hieß die Menstruationsmädchen. So als wären wir die Einzigen, die menstruieren und ja auch keine Mädchen wären.
Ja.
Also das war schon extrem und ich glaube, das würde heute auch nicht mehr so passieren, aber hat auch gezeigt, wie die Medienwelt damals eingestellt war. Schon allein, dass es eben so einen Aufruhr gab um dieses Buch und wir natürlich auch viel negative Rückmeldungen bekommen haben. Also ich weiß noch, irgendwann haben wir aufgehört, die Rezensionen auch über das Buch zu lesen, weil die teilweise auch richtig böse waren, natürlich hauptsächlich von männlichen Personen, die das sehr, sehr eklig fanden, dass wir dieses Buch gemacht haben und da schon einfach viel Gegenwind hatten. Umso besser auch da, dass wir es gemeinsam gemacht hatten und dann, wenn, dann drüber lachen konnten oder das irgendwie miteinander besprechen.
Das stimmt, das haben wir auch häufig gesagt in der Zeit. Das, also wir immer wieder wiederholen, so alleine, ich würde es niemals machen. Ich setze mich doch nicht ins Frühstücksfernsehen. Alleine, damit mir danach irgendwer sagt, ja, keine Ahnung, wie peinlich das ist oder wie eklig. So. Also es war eigentlich dann genau der richtige Zeitpunkt für das Buch.
Wie habt ihr das denn damals geschafft, daraus wirklich ein Buch zu veröffentlichen?
Das Buch war ja schon fertig, als es die Bachelorarbeit war. Also es gab einen Prototypen, der war gedruckt gebunden und lag schon auf dem Tisch. Und in diesem Fall dann auf Luisas Küchentisch, an dem wir nach der Bachelorverleihung saßen. Und dann haben wir einfach gegoogelt, was gibt es für Verlage, die Sachbücher veröffentlichen. Und haben dann ganz unbedarft E-Mails geschrieben. Einen Nachmittag über.
An den Leserservice von den Verlagen. Also so gut waren auch unsere
So Fails, sollte man es nicht E-Mails machen. Und es ist dann aber bei Greffe und Unzer eben im Leserservice gelandet. Und da saß aber eine Person, die das total cool fand und es dann glücklicherweise weitergeleitet hat an die richtige Stelle. Und dann ging es sehr schnell. Ich glaube, innerhalb von 2 Wochen waren wir schon im Verlag eingeladen, haben über den Vertrag gesprochen, dann war das schon eingetütet. Also es ging sehr schnell.
Ich glaube, da kamen mehrere Dinge zusammen. Wir zum einen so dieses Designstudium, das einfach möglich macht, dass man ein fertiges Buch da als Bachelorarbeit einreichen kann. Dann der Fakt, dass wir das schon damals, haben wir nicht nur das Buch gemacht, sondern wir haben diesem Buch dann eine kleine Website gebaut, haben Fotos davon gemacht. Also wir haben so die Skills, die wir in diesem Studium gelernt haben, irgendwie auch voll ausgeschöpft. Das heißt, ich weiß noch, wir haben in diese Mails auch schon diese Website mit angehangen und so. Und das sah irgendwie einfach, glaube ich, dann insofern professionell aus, als dass klar war, okay, ein Verlag muss da auch nicht mehr so viel Arbeit reinstecken, weil 2 Grafikerinnen dieses Buch schon gemacht haben. Und dann hatten wir damals den Fakultäts- oder Hochschulpreis für diese Bachelorarbeit gewonnen. Und ich weiß noch, auf der Verleihung war ein Journalist von der NN, der schon einen Artikel über dieses Buch geschrieben hat, bevor es überhaupt in Verlagshände geraten ist. Und das hat uns auch in die Hände gespielt, dass es da schon so öffentliche Stimmen dazu gab. Und irgendwie waren das alles ganz glückliche Fügungen, die dann dazu geführt haben, dass wir eben genau 2 Wochen eigentlich nach Bachelorabschluss irgendwie den Verlagsvertrag in der Hand hatten. Ich habe natürlich niemals damit gerechnet. Das war aber richtig cool.
Danach ist es auch richtig toll für euch weitergegangen. Ihr seid inzwischen Dozentinnen an dieser Designfakultät. Ihr macht Projekte für ganz große Zeitschriften, für die Süddeutsche Zeitung, für die Psychologie heute, habt die verschiedensten Designprojekte. Wie hat sich das denn für euch entwickelt? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, eigentlich hat es sich ganz rasant entwickelt, kann man sagen.
Okay, so
weil
an.
Viele nach dem Studium ja gar nicht unbedingt wissen, will ich jetzt selbstständig sein? Möchte ich mich anstellen lassen? Und diese Frage hat sich für uns zum Beispiel gar nicht gestellt, sondern dadurch, dass wir mit diesem Buch in dieser Frauengesundheitsecke verortet wurden, haben wir ganz, ganz viele Anfragen dann bekommen und wurden in diese Selbstständigkeit total rein katapultiert, kann man sagen. Und das wurde dann für uns sozusagen entschieden. Auch, dass wir gemeinsam weiterarbeiten, hat sich dann so ergeben, dass wir ganz viele Illustrationen für Magazine gemacht haben, die uns dann natürlich für Collagen zum Beispiel angefragt haben, weil sie die aus dem Buch kannten. Oder auch andere feministische Zentren haben uns angefragt. Und so hat sich dann unser Portfolio darum aufgebaut, was ein ganz, ganz schöner Start war für eine Selbstständigkeit, dass man sich erstmal keine Sorgen machen muss, wo die Aufträge herkommen. Und natürlich auch voll besonders, dass das funktioniert hat. So.
Ja, total. Und dann, eigentlich haben wir nach dem Bachelor 2 Jahre lang durchgearbeitet. Also das klingt so, das meine ich total positiv. Wir haben einfach einen Auftrag nach dem anderen abgewickelt, was für Grafikerinnen, die gerade Bachelor gemacht haben, sehr, sehr untypisch ist. Wir hatten erst hier in Nürnberg im Heizhaus.
Dann auf AEG.
Und dann auf AEG, genau. Also wir haben uns dann auch so Räume dazu angemietet, waren immer eingebunden in so Kollektive oder in so größere Räume und haben einfach echt, ich glaube, wenn wir so zurückblicken oder dann auch gerade mit unseren Studierenden so darüber reden, wie entwickelt sich sowas? Wir haben, glaube ich, einfach alles gemacht, was man hat machen können. Also wir haben irgendwie Logos für das Feministische Zentrum in Erlangen gemacht und für große Verlage gearbeitet. Wir haben irgendwie einfach gearbeitet. Es hat so Spaß gemacht und es war immer, ja genau, also wir haben einfach jedes Projekt irgendwie dafür genutzt, das umzusetzen und dann weiterzumachen. Und irgendwann war aber klar, okay, irgendwie fühlen wir uns beide noch nicht so richtig fertig. Also ich hatte den Gedanken, dass ich diese Wissenschaftskommunikation oder dieses inhaltsbasierte Designarbeiten, dass ich immer ein Thema habe und mir dann überlege, welche Form tatsächlich passt am besten, um es ausdrücken zu können oder es verständlich machen zu können. Das haben wir mit Ebbe und Blut gemacht und in vielen weiteren Arbeiten danach. Aber mir war irgendwie bewusst, ich kann das irgendwie, weil ich so Try-and-Error-mäßig machen muss, aber ich habe es nicht wirklich gelernt. Und da gibt's ganz, ganz, ganz viel dazu zu lernen. Und da ist dann so schnell die Entscheidung gefallen, dass ich gerne einen Master machen würde. Und bei dir war es, glaube ich, genauso, dass wir uns überlegt haben, okay, wir können jetzt auch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte so weitermachen, aber irgendwie brauchen wir Input. Und wir waren eben in dieser Frauengesundheit total verortet und das ist auch mega cool. Aber es gibt ja ganz, ganz viele andere Dinge, die man machen kann. Und ich hatte, oder wir hatten auch, glaube ich, beide Lust, aus Nürnberg rauszugehen. Und dann habe ich in Hamburg Wissenschaftskommunikation oder wissenschaftliche Illustration studiert und Eva in Leipzig Illustration auf Diplom.
Genau. Und ich glaube, genau das, was Luisa sagt, dieses, dass wir erst ganz intuitiv dieses Buch gemacht haben und diese Wissenschaftlichkeit da reingebracht haben, das war so wie so ein Zufall, dass das geklappt hat. Aber wir wollten beide eher noch einen theoretischen Untergrund dem Ganzen schaffen, dass man nicht einfach irgendwas macht, sondern dass man auch versteht, was da genau passiert oder wie sowas angeordnet werden muss, damit es funktioniert. Und unsere Studiengänge im Master und Diplom waren dann sehr unterschiedlich, weil bei mir war es zum Beispiel sehr auf das einzelne Bild ausgelegt. Es ging viel um ja auch künstlerische Illustration. Wir haben beide aber auch Malerei nebenbei gemacht an den Hochschulen. Und bei Luisa war dieser Fokus, glaube ich, noch stärker auf die Wissenschaftsillustration gelegt. Und so konnten wir aber trotzdem voneinander ganz viel lernen, weil wir dadurch ja so interpassiv zwei Studiengänge eigentlich studiert haben und uns da gut austauschen konnten, was da so passiert, wie unterschiedlich auch gelehrt wird, was ja auch interessant ist. Und am Ende dieser Studiengänge haben wir uns dann wieder dazu entschieden, diesmal hochschulübergreifend eine gemeinsame Master- und Diplomarbeit zu machen. Und das war dann natürlich über zwei Städte hinweg auch spannend, war wieder eigentlich bürokratisch gar kein Problem. Es macht nur oft niemand.
Ja. Und ich habe auch irgendwie damals, als wir diese Idee hatten, wir haben ja währenddessen selbstständig weitergearbeitet. Also Eva in Leipzig, ich in Hamburg. Zum Glück war damals Covid, also nicht, dass es gut gewesen ist, aber alle haben irgendwie gemerkt, okay, man kann über Zoom genauso arbeiten, wie wenn man an einem Ort ist. Das heißt, wir haben eigentlich so unsere Arbeitstage immer so simuliert. Ich weiß noch, morgens um 9 oder so, dann von meinem Bett an den Schreibtisch und habe mit Eva angefangen zu zoomen, weil wir natürlich irgendwie noch so laufende Aufträge hatten und unsere Selbstständigkeit so städteübergreifend gemacht haben. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, wie wäre das, wenn wir unsere Master- und Diplomarbeiten zusammen machen. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Hochschule sagt, ja klar kann man das machen. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und wir müssen jetzt so tun, als würden wir zufällig ein gleiches Buch machen, aber an den beiden Hochschulen prüfen lassen, also separat. Und das ging total gut. Also wir konnten einfach in Leipzig und in Hamburg gleichzeitig abschließen. Das heißt, wir hatten Prüfungen in Leipzig an der Hochschule und in Hamburg auch. Und so haben nicht nur wir voll viel miteinander dann an diesen Projekten gearbeitet, sondern unsere ProfessorInnen auch. Also irgendwie hatten die dann auch was miteinander zu tun. Das war so cool. Und dann waren wir eben vor dem Moment gestanden, okay, was machen wir denn als nächstes? Jetzt ist Ebbe und Blut irgendwie in den Regalen. Wir haben total viele andere Dinge gearbeitet. Was wollen wir jetzt machen, thematisch und inhaltlich? Und das ist ganz oft, oder das passiert in unserer Arbeit eigentlich ständig. Wir sind mit neuen Themen befasst und dann überlegen wir uns, okay, und wie können wir uns auch visuell irgendwie weiterentwickeln? Worauf haben wir Bock? Was können wir noch nicht? Und so war das thematisch auch. So, welche Themen haben wir denn noch nicht angefasst? Was ist was ganz anderes? Worin sind wir richtig schlecht? Und aus den Gesprächen unter uns, und da ist es halt auch super, dass wir so eng befreundet sind und so viel Zeit im Gespräch miteinander verbringen, war irgendwie klar, boah, wir sind beide richtig schlecht, was Sterben, Tod und Trauer angeht. Weder können wir gut darüber reden, noch wissen wir viel. Wir sind ganz beklemmt davon, überhaupt Worte dafür zu finden. Wir haben keine. Eigentlich herrscht so eine Angst vor, die aber so ein so ein, eigentlich fast schon so ein schwarzes Loch ist. So, man kann damit ganz schwer umgehen. Man hört eigentlich wieder auf, darüber zu sprechen. Aus vielen verschiedenen Gründen. Und dann haben wir uns ein bisschen angeschaut, was gibt's denn eigentlich dazu? Und wie sind die Dinge gestaltet, die zu Sterben, Tod und Trauer veröffentlicht werden? Bücher, Postkarten, Trauerkarten. Wie sehen Urnen aus? Wie sieht alles aus, was mit dem Tod zu tun hat? Was sind Logos von Bestattungshäusern? Und uns war ganz schnell bewusst, dass dieses Schweigen oder diese Art, wie wir eigentlich überhaupt nicht damit umgehen können, mit dieser Angst im Vordergrund und dieser Abwehr, dass die sich auch in der Visualisierung zeigt. Also die Symbole, die damit einhergehen, sind die, die irgendwie religiös konnotiert sind, womit wir alle irgendwie gefühlt nicht mehr viel anfangen können, die wir auch nicht mehr zuordnen oder kennen. Das heißt, es gibt so eine ganz große Sprachlosigkeit, sich neue Dinge dazu auszudenken oder so eine visuelle Sprache zu entwickeln, was wiederum total Abbild davon ist, wie die tatsächliche Sprache oder diese Zugänglichkeit dazu möglich ist, nämlich einfach fast nicht. Und da war klar, okay, wenn wir uns thematisch mit diesen Themen beschäftigen und da irgendwie in der Recherche einsteigen, genau die gleiche Recherche und genau die gleiche Umwälzung von in das Gespräch oder in die Kommunikation darüber zu kommen, funktioniert auch visuell oder da gibt's auch ganz viel zu tun. So. Und so war dann klar, okay, wir machen eine hochschulübergreifende Masterarbeit und Diplomarbeit und wir beschäftigen uns mit Sterben, Tod und Trauer.
Sehr beeindruckender Prozess, den ihr da immer wieder habt. Ich finde das mega stark, wie ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt, die ja davor noch nicht so viel Beachtung geschenkt bekommen habt und wie ihr das jedes Mal geschafft habt, da so einen Fokus drauf zu legen. Das finde ich wirklich was ganz Besonderes und würde nochmal von euch wissen wollen, wie schafft man das denn über so Visualisierungen und Grafiken, denn so entweder tabuisierte Themen oder so sehr schwere Themen dann doch wieder so aufzubereiten, dass die Leute dranbleiben und dass man doch irgendwie ein Interesse daran hat, noch tiefer reinzugehen, obwohl es vielleicht schmerzhaft ist.
Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, weil die haben wir uns auch gestellt am Anfang. Wir wussten auch nicht genau, wie man illustrativ, visuell da rangehen soll. Und so war der Beginn von diesem Ganzen eigentlich, dass wir uns für mehrere Wochen abgekapselt haben. Wir sind aufs Land gefahren, waren in so einer Artist Residency, wo wir, glaube ich, niemanden gesehen haben sonst.
Irgendwo in Brandenburg.
Es gab eine Straußenfarm nebenan, da sind wir manchmal spazieren gegangen und da war nichts. Und wir haben einfach angefangen zu lesen, uns Podcasts anzuhören. Wir haben angefangen, Kontakte rauszusuchen von Leuten, die sich schon mit dem Thema beschäftigen, von BestatterInnen und die mal angerufen und sind dann ganz tief eingetaucht, relativ schnell. Erstmal nur durch die Recherche. Und um dem dann visuell auch was entgegenzusetzen, haben wir einfach angefangen zu malen, ohne figürlich zu werden. Einfach nur Blätter voll mit, also es klingt ein bisschen so wie so ein Kinderworkshop, aber es funktioniert tatsächlich manchmal einfach, ohne dass man an ein Endprodukt denkt, was aufs Blatt zu setzen. Und ich habe dann in einer Farbe angefangen, dann lagen da 50 Blätter auf dem Tisch, die dann, als sie getrocknet waren, an Luisa weitergegeben wurden und sie hat dann was drüber gemalt und so sind ganz viele Schichten entstanden und diese Blätter waren der Beginn von, ja, von einer Idee, dass man zusammen auch malt, illustriert und erst im Laufe der Zeit sind dann aus diesen Blättern, die wir dann gescannt haben und archiviert, so Texturen entstanden, die wir dann in andere Ideen eingeflochten haben. Es ist aber tatsächlich, gerade wenn man ein Thema neu bespielt und auch noch nicht weiß, wie das am Ende aussehen soll, auf jeden Fall ein ja verrückter Prozess irgendwie, sich darauf einzulassen, eben noch nicht zu wissen, was am Ende rauskommt. Und da muss man, glaube ich, durchhalten und das auch zulassen, dass es ein Prozess ist.
Und ich glaube, da war uns ziemlich schnell klar, dass es, wenn es um solche Themen, also so ganz stark tabuisierte Dinge geht, ist es, das ist ja zu Anfang, also du hast es jetzt gerade geschildert, so deine Frage kommt daher, dass wir schon drauf blicken können auf zwei Bücher, die irgendwie veröffentlicht sind und die im besten Falle Personen weiterhelfen können. In dem Prozess hat man natürlich keine Ahnung. Also es ist, wir wussten nicht, ob uns irgendwann wieder ein Verlag dieses Buch abnehmen wird. Und ich kann auch vorgreifen, das war ein ganz anderer Prozess als bei Ebbe und Blut. Der Tod lässt sich viel schwieriger vermarkten als alles andere. Er trägt viel mehr Angst und viel mehr Abwehr mit sich. Und wir haben ganz klar von Verlagshäusern gehört, hey Leute, es ist ein so schönes Buch, aber der Tod lässt sich einfach nicht verkaufen. Wir können das nicht veröffentlichen. Es ist nicht wirtschaftlich. Das heißt, so damit konnten wir nicht rechnen, aber wir haben natürlich versucht, das irgendwie thematisch oder visuell vorzugreifen. Was würde uns denn am einfachsten fallen? Und da geht es bei Sterben einfach erstmal darum, überhaupt den Zugang dazu zu schaffen, sich damit zu trauen, zu beschäftigen, sich selbst und aber auch das Umfeld. Und ich weiß, wir haben voll arg versucht, alle Fragen zu stellen, die uns irgendwie eingefallen sind. Und wir haben unser ganzes Umfeld befragt und dabei gemerkt, wow, es sind ja alle, selbst so unsere Eltern und Personen, die einfach schon Personen zu Grabe getragen haben und die einfach viel mehr Lebenserfahrung haben. Selbst die sind irgendwie, die haben keine Worte dafür. Und wir haben einfach irgendwie nach dem Motto begonnen, zu versuchen, Sprache dafür zu finden, die uns das möglich macht, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, daraufhin haben wir angefangen, den Rest dieses Buches zu machen. Also ich weiß noch, dass wir Illustrationen gemacht haben am Anfang. Die habe ich dann an meiner Hochschule damals besprochen. Und dann hat mein Prof zu mir gesagt, dass er findet, dass wir total aufpassen müssen, dass wir nicht genau diese Übertreibung bei diesem Thema schaffen. Also, dass die Illustrationen eigentlich aussehen, als würden sie auch in der Brigitte abgedruckt werden können. Also, die waren super bunt und das heißt, wir sind einmal eins drüber gegangen. Wir haben versucht, irgendwie eine neue visuelle Sprache für etwas zu finden, was irgendwie stiefmütterlich oder gar nicht behandelt wird oder mit Schwarz oder Grau, um in den Farben zu sprechen, belegt wird. Und jetzt haben wir es übertrieben und es ist irgendwie alles orange und rosa und man kann den Kontext nicht mehr verstehen. Und einem Thema damit aber auch so total seine Tatsächlichkeit zu nehmen, und zwar ist der Tod schwer. Er ist düster und dunkel und er macht Angst. Und das muss auch alles Teil dieser visuellen Sprache sein. Also was die Illustrationen angeht, war das der Versuch von uns erstmal das Gegenteil zu schaffen, und zwar absolute Zugänglichkeit eigentlich durch das Verwischen von Kontext. Und der Mittelweg und dann der Weg, den wir bei Schwellenangst versucht haben, dann später komplett durchzuziehen, der war der, ein Mischverhältnis aus all jenen Dingen zu schaffen. Also ein Buch zu machen, das uns dazu ermuntert, sich mit etwas zu beschäftigen, ohne auszusparen, dass die Beschäftigung damit hart sein kann und dass das, was auf uns zukommt, im Prinzip auch nicht vorgegriffen werden kann. Keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn jemand stirbt, der mir unglaublich nahe steht. Ich glaube, das wird die Hölle, egal was ich für ein Buch dazu gemacht habe. Es ist die Hölle. Aber sich selbst damit beschäftigen zu können, was macht es denn mit meiner eigenen Angst? Wo ist die? Wie gehe ich mit meiner eigenen Sterblichkeit um? Das ist dann nochmal eine andere Frage. Und diese verschiedenen Blickwinkel auf den Tod, die sind entstanden. Und sprachlich war es so ähnlich. Wir können in dem Buch über den Tod nicht so witzig sein wie bei Ebbe und Blut vielleicht, wo es vielleicht viel einfacher ist, über körperliche Dinge mit Humor hinwegzugehen. Aber es gibt auch eine gewisse Leichtigkeit oder eine gewisse, keine Flapsigkeit, aber so eine Zugänglichkeit, wie man auch über den Tod anders sprechen kann, ohne sich über Humor davon abzugrenzen. Und das war auch, glaube ich, Try and Error einfach. Wir haben es einfach probiert und dann geguckt, was resoniert denn mit uns am besten.
Ihr habt dann doch geschafft, das Buch zu veröffentlichen und seid jetzt ganz viel auf Lesereise. Welchen Menschen begegnet ihr denn auf euren Lesungen? Was kommen da für Gespräche zustande?
Das ist eigentlich ganz unterschiedlich, wenn man sich das Publikum anschaut. Viele Leute kommen natürlich, weil sie sich selbst auch mit dem Thema beschäftigen. Es sind oft TrauerrednerInnen, SterbebegleiterInnen, BestatterInnen, aus der Branche auf jeden Fall ganz viel. Aber auch Leute, die sich einfach dafür interessieren, die vielleicht jemanden verloren haben vor kurzem oder vor längerem und sich das gewünscht hätten, dass es damals schon irgendwie ein Buch gegeben hätte, was sie begleitet. Für uns war das ja auch eine große Hürde, würde ich sagen, oder eine große Angst. Wie reagieren jetzt Leute darauf, die gerade jemanden verloren haben, weil wir natürlich nicht aus dieser Motivation heraus dieses Buch geschrieben haben, dass wir selbst akut einen Verlust erlebt hatten. Und da war das natürlich dann aufregend und auch, hatten wir manchmal so ein bisschen Sorge davor, wie gerade diese Personen reagieren. Man kann aber sagen, dass es durchweg ganz, ganz schöne Begegnungen waren und die Leute danach mit uns ins Gespräch gegangen sind und das immer sehr verbindende Abende waren, diese Lesungen. Also es war immer ein angeregtes Gespräch danach und wir sind ganz, ja, mit so einem, ja, mit so einem, ohne dass es jetzt so kitschig klingt, sondern mit so einem vollen Herzen aus diesen Abenden rausgegangen, weil viele positive Rückmeldungen natürlich gekommen sind, aber auch viel Input wieder für uns da war.
Und was irgendwie über all diesen Abenden der Lesungen geschwebt hat, wie aber auch die Resonanz, die zu dem Buch auf anderen Wege kommt, ist so, dass, und das ist eigentlich der Punkt, bei dem wir irgendwann angesetzt haben, dieses Buch zu machen, diese irgendwie, ja, ich benutze den Begriff, aber diese Dankbarkeit, überhaupt Anknüpfungspunkte zu haben, die ist so riesig. Das merken wir auch auf diesen Lesungen. Da sind Personen, weiß ich nicht, 85 war mal eine Person, die wir gefragt haben, wie alt er ist, oder 15, drei Schwestern, die ihren Papa verloren haben, wenige Wochen bevor sie auf unsere Lesung gekommen sind. Das sind dann quasi Menschen, die irgendwie sehr alt sind und eine ganz andere Lebenserfahrung haben, und junge Frauen, die irgendwie ihren Vater verloren haben. Und alle verbindet diese eine Sache, dass es endlich Raum oder Möglichkeit gibt, egal in welcher Form eigentlich, sich damit zu beschäftigen und Anknüpfungspunkte zu schaffen. Und zwar auch nicht nur mit denen, die in derselben Situation sind, sondern überhaupt ein Gespräch darüber zu führen. Und ich weiß noch, dass die Präsentation, die wir da machen, oder die Art von Lesung, die wir gestalten, war immer so eine Stunde. Und dass wir bei vielen Abenden oder eigentlich bei allem doppelt so viel Zeit damit danach verbracht haben, ins Gespräch zu kommen oder Fragen zu beantworten. Und meistens mussten wir dann irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt müssen wir was essen oder trinken. Wir hätten das noch ewig fortführen können. Also dieser Hunger nach Kommunikation darüber, die dieses Buch ja irgendwie auch schaffen sollte, der ist riesengroß, und das ist irgendwie das Schönste daran, dass es das jetzt gibt.
Euch ist es dann nicht nur gelungen, inhaltlich und emotional ein gutes Buch zu machen, sondern ihr habt dafür ja wirklich auch diesen World Illustration Award bekommen. Aus 84 Ländern gab es Einsendungen, 5000 Exemplare wurden irgendwie eingeschickt und ihr habt es gewonnen. Also wie ist denn dieser Prozess? Habt ihr das selber eingereicht? Wird man da vorgeschlagen? Wie passiert es?
Also das Buch haben wir dort selbst eingereicht. Wir machen da schon lange mit bei dem World Illustration Award. Das ist so ein Teil von unserem bürokratischen Dasein, dass wir die Sachen natürlich auch irgendwo hinschicken, wo sie dann vielleicht honoriert werden. Und ich glaube, dass, also wir haben natürlich beide nicht damit gerechnet, diesen Award zu gewinnen. Aber ich glaube, weil eben die Illustration in diesem Buch keine Dekoration ist, sondern nochmal eigenständig den Inhalt nicht nur transportiert, sondern weiterführt, hatte das dann auch eine Chance, weil ich glaube, dass dieser Award oft Projekte honoriert, die genau diesen Übertrag schaffen. Und damit würde ich das, glaube ich, verknüpfen, dass das funktioniert hat. Ich freue mich natürlich sehr, und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass das Buch auch international sichtbar wird, auch wenn es auf Deutsch geschrieben ist. Hoffen wir natürlich auch immer noch darauf, dass sich in der Zukunft vielleicht auch mal eine Übersetzung ergibt. Dementsprechend, ja, glaube ich, haben wir den Weg, den wir da mit der Illustration eingeschlagen sind, der ist nicht typisch für die Illustration, weil oft ist sie ja ein Deko-Element oder bebildert was, was man vielleicht sogar schon sieht. Und in den Bildern in unserem Buch geht es ja auch darum, dass man sich vielleicht auch nur über die Bilder erstmal dem Thema annähert. Viele haben uns erzählt, dass sie genau das gebraucht haben, um das Buch überhaupt aufzuschlagen, dass da Bilder drin sind, wo man mal gucken kann und vielleicht schon mal so vorfühlt, worum geht's da oder was kann ich da selber reinlesen und interpretieren.
Mhm. Und dann hat dieses Buch natürlich unterschiedliche Kapitel, die unterschiedlich schwer zu fassen sind. Also wenn wir zum Beispiel über Erbe und Vermächtnis sprechen, dann ist das ein Kapitel, von dem ich denke, dass man sich textlich von einfach nähern kann. Und dann gibt es Themen wie Sterbehilfe oder Suizide, wo man vielleicht ein Kapitel aufschlägt und nur die Bilder anschaut zu Anfang, um irgendwie fassen zu können, wie wird da darüber gesprochen. Also auch die Visualität ist ja eine Sprache. Und genau, ich glaube, das wurde da irgendwie erkannt, glücklicherweise.
Wer sich am Bildungszentrum noch weiter mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen will, für den haben wir zwei Angebote. Ihr könnt sehr gerne zu unserem Trauercafé kommen. Das ist jeden Sonntag im Südpunkt unter dem Titel Heißer Kaffee und warme Worte mit der Trauerbegleiterin und Theologin Elke Janow. Der Einstieg ist da jederzeit möglich, das heißt, ihr könnt da wirklich immer dazukommen. Und es gibt ja, wie Luisa gerade gesagt hat, auch so praktische Themen zum Sterben, zum Beispiel Testament schreiben. Da haben wir einen Kurs für euch am Samstag, den 6. Dezember. nach diesen ganzen fantastischen Themen interessiert es mich natürlich blendend, was ihr als nächstes vorhabt. Welche Tabuthemen findet ihr denn spannend, wo man weiter dran arbeiten kann? Was habt ihr denn für nächste Projekte vor euch?
Oh, die Liste ist so lang. Also es gibt natürlich eine Liste, die wir so mit uns rumtragen, wo wir immer mal wieder was draufschreiben, was uns interessiert. Was wir jetzt aktuell als nächstes planen, darf ich das erzählen?
Ja.
Okay, was wir schon. Was wir aktuell als nächstes planen, ist ein Buch, was sich nochmal mit dem Menstruationszyklus beschäftigt, jetzt 10 Jahre später. Weil es hat sich ja viel verändert. Unser Buch Erbe und Blut ist nicht mehr so aktuell, zum Glück. Das heißt, anhand dessen kann man sehen, wie viel sich da schon getan hat, wie viel neue Forschung es auch gibt. Und wir versuchen uns jetzt gerade über die Recherche diesen ganzen Themen wieder zu widmen und zu gucken, was gibt's da Neues? Wie kann man vielleicht auch nochmal jetzt als 10 Jahre ältere Person als damals da drauf gucken, wie geht's Menschen, die ihren Zyklus beobachten und welchen Einfluss hat der auf unser Leben? Wie kann man vielleicht auch das Leben ein bisschen danach ausrichten? Oder geht das überhaupt? Hm. Und ist es erstrebenswert, diese Fragen.
Und dann ist es natürlich, was den Menstruationszyklus irgendwie berühmt gemacht hat, ist die Menstruation. So das, was alle kennen, wofür es Mittel und Wege gibt, Geld damit zu verdienen. Also Menstruationsprodukte, also keine Ahnung, man blutet einmal im Monat und dann kann man dafür sehr viel Geld ausgeben und das ist sichtbar. Und dann gibt es aber eben 3 Wochen oder einen größeren Zeitraum, der keine Symptome hat nach außen. Also für uns selbst ja schon, aber für das Außen nicht so sehr. Es ist nicht so bekannt und auch nicht so, da gibt es nicht so viel zu erkennen. Also was ist mit diesen Wochen? In den Wochen gibt es genauso Hormonschwankungen, es gibt bestimmte Symptome, es gibt bestimmte Einflussfaktoren, unter denen Körper stehen. Und wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, uns da in die Recherche zu begeben und zu überlegen, was gibt's da noch zu sagen und zu wissen und zu erkennen. Und genau.
Herzlichen Dank für das Gespräch mit euch. Ich könnte noch so lange weiter sprechen.
Ja, ich finde
das
auch
wahnsinnig interessant, wie ihr arbeitet und an was ihr arbeitet. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast.
Vielen Dank.
Danke dir. Das war schön.